Hier ist Radio Rumänien International. Sie hören unsere zweite deutschsprachige Sendung für Mittel- und Westeuropa auf Kurzwelle über Satellit und im Internet.
Funkjournal.
Der designierte rumänische Ministerpräsident Eugen Tomac hat die politischen Parteien aufgerufen, ihre Zurückhaltung aufzugeben und die Gespräche zur Bildung einer neuen Regierung fortzusetzen. Nach Beratungen mit dem Demokratischen Verband der Ungarn in Rumänien erklärte Tomac, nur ein rasch eingesetztes Kabinett könne die drängenden Probleme des Landes angehen. Die Vertretung der ungarischen Minderheit will Tomac wohl nicht unterstützen. Es gebe keine Argumente, für eine Regierung zu stimmen, der man nicht angehört, hieß es nach den Gesprächen vom Dienstag. Bereits am Montag hatte der designierte Premierminister Gespräche mit Sozialdemokraten, Liberalen und Reformisten geführt. Am Nachmittag des Dienstags wollte er sich mit den Vertretern der nationalen Minderheiten sowie mit Abgeordneten kleinerer nationalistischer Parteien treffen. Tomac betonte, dass insbesondere die Verpflichtungen Rumäniens im Rahmen des nationalen Wiederaufbau- und Resilienzplans zu den dringendsten Aufgaben gehörten. Der Gewerkschaftsbund Sanitas hat am Dienstag in Krankenhäusern und Sozialeinrichtungen eine Spontanaktion begonnen, bei der Beschäftigte Protestarmbinden tragen, um auf ihre Anliegen aufmerksam zu machen. Die Gewerkschaft kritisiert das neue Besoldungsgesetz und wirft den Behörden vor, Anliegen zu Löhnen und Arbeitnehmerrechten zu ignorieren. Sanitas fordert Verhandlungen und warnt, dass bei ausbleibenden Fortschritten auch ein landesweiter Generalstreik möglich sei. Die Organisation gehört zu den größten Gewerkschaften im Gesundheits- und Sozialwesen Rumäniens. Die Landeskommission für Strategie und Prognose hat ihre Wachstumserwartung für die rumänische Wirtschaft im Jahr 2026 deutlich gedämpft. Statt eines Plus von 1% werde nur noch ein Wachstum von 0,1% erwartet. Als Gründe nennt die Behörde die derzeitigen makroökonomischen Rahmenbedingungen. Für 2027 wird hingegen wieder ein Anstieg der Wirtschaftsleistung um 2,2% prognostiziert. Die Erholung soll durch sinkende Inflation und günstigere Finanzierungsbedingungen gestützt werden. Für 2028 und 2029 erwartet die Kommission Wachstumsraten von 2,4% bzw. 2,1%. Auch andere internationale Finanzinstitutionen hatten zuletzt eher pessimistische Prognosen für Rumänien veröffentlicht. Der weltweit größte unabhängige Betreiber für Flughafenslots, Airport Coordination Limited, wird ab dem Winterflugplan 2026-2027 die vollständige Koordination am Flughafen Henri Coandă in Bukarest übernehmen. Das teilte die Nationale Flughafengesellschaft Bukarest mit. Grundlage ist ein mehrjähriges Abkommen, das am 25. Oktober in Kraft tritt. Künftig sollen Starts und Landungen über feste Zeitfenster koordiniert werden. Dadurch sollen die tatsächlichen Kapazitäten von Start- und Landebahnen sowie Terminals besser mit dem Flugverkehr abgestimmt werden. Die meisten großen europäischen Flughäfen arbeiten bereits mit einem solchen System. Zum Sport. Die rumänische Tennisspielerin Jacqueline Christian hat das Achtelfinale des WTA 500 Turniers im Londoner Queen's Club erreicht. Sie besiegte die chinesische Olympiasiegerin Qinwen Zheng in 2 Sätzen. In der nächsten Runde trifft Christian auf die Siegerin der Partie, zwischen der Britin Katie Bolter und der Kanadierin Leila Fernandez. Auch Sorana Kirster ist in London am Start. Die an Nummer 7 gesetzte Rumänin trifft in der ersten Runde auf die Australierin Madison Inglis. Soweit die Meldungen.
Das Funkjournal von Radio Rumänien International geht weiter mit unseren beiden aktuellen Beiträgen. Die Europäische Kommission bestätigt die Fortschritte Rumäniens im Defizitverfahren, warnt jedoch, dass noch immer Ungleichgewichte bestehen. Mihai Pelin hat die Details. Die Europäische Kommission ist der Auffassung, dass Rumänien neben 8 weiteren Ländern wirksame Maßnahmen zur Korrektur des übermäßigen Defizits ergriffen hat. Brüssel hat das Frühjahrspaket des europäischen Semesters 2026 verabschiedet und vertritt die Ansicht, dass alle betroffenen Mitgliedstaaten ihre Verpflichtungen in zufriedenstellender Weise eingehalten haben. Nach Angaben der europäischen Exekutive befindet sich Rumänien auf einem guten Weg zum Abbau der Ungleichgewichte, hat den kritischen Punkt jedoch noch nicht überwunden und die Zukunft hängt strikt von der Fortsetzung der Maßnahmen und Reformen ab. Rumänien hat noch immer das höchste Defizit der Union, obwohl es dieses innerhalb eines Jahres um 1,4 Punkte von 9,3% gesenkt hat und für 2026 wird es auf 6,2% sinken. Es ist zudem das einzige Land mit übermäßigen makroökonomischen Ungleichgewichten und weist den niedrigsten Erhebungsgrad bei der Mehrwertsteuer, der Körperschaftssteuer und der Einkommenssteuer natürlicher Personen auf. Der Wiederaufbau- und Resilienzplan wird als wesentlich erachtet und dabei geht es nicht nur um die abgerufenen Mittel und die getätigten Investitionen, sondern auch um den langfristigen Gewinn, der aus den Reformen erwächst. Ein wichtiger Punkt ist die Reform der Renten und Gehälter, aber auch die Kontrolle der öffentlichen Ausgaben im Allgemeinen. Üblicherweise behandelt die Kommission diesen Bericht nicht unter politischen Gesichtspunkten, doch im Falle Rumäniens erklärt sie, dass die politische Instabilität Unsicherheit über die Entwicklung des Landes mit sich bringe. Das höchste Risiko besteht darin, dass die Haushaltsanpassung beeinträchtigt werden könnte. Mit anderen Worten, welche Regierung auch immer kommen mag, müsste sie die ausgleichenden Maßnahmen beibehalten. Der Bericht der Kommission enthält auch einen Aspekt, der sich ausschließlich auf den sozialen Bereich Rumäniens bezieht. Angesichts der Tatsache, dass die humane Ressource für das Wirtschaftswachstum wichtig ist und ein gesundes Wirtschaftswachstum sich letztlich in der gesamten Gesellschaft widerspiegeln sollte, doch so wie die wirtschaftliche und fiskalische Lage ist, ist auch die soziale. Während der Unionsdurchschnitt eine Armuts- und soziale Ausgrenzungsgefährdungsquote von rund 21% ausweist, liegt Rumänien konstant bei über 32%, einer der höchsten in der Union. Die Wirksamkeit der Sozialtransfers bleibt gering, während in der Union die Sozialhilfen das Armutsrisiko um fast 33% senken, beträgt die Auswirkung in Rumänien unter 20%. Die Kommission erklärt klar, dass das System des Sozialschutzes überarbeitet werden müsse, da es schutzbedürftige Personen nicht ausreichend abdecke, insbesondere in den ländlichen Gebieten, in denen über 45% der Rumänen leben. Auch die Bildung bleibt ein kritischer Punkt. Rumänien hat eine der höchsten Quoten des funktionalen Analphabetismus in der Union. Über 40% der Schüler erreichen nicht die Mindestkompetenzen im Lesen und in Mathematik gegenüber einem europäischen Durchschnitt von rund 25%. Im Bereich der sozialen und der Umweltinfrastruktur befindet sich Rumänien erneut in der Gruppe der Staaten mit großen Rückständen. Nahezu ein Viertel der Haushalte ist nicht an moderne Wasser- und Abwassernetze angeschlossen und die Investitionen in die Infrastruktur konzentrieren sich auf nur wenige Regionen. Die Kommission betont, dass Rumänien die Investitionen in die Umweltinfrastruktur und in die grundlegenden öffentlichen Dienstleistungen beschleunigt müsse, um die territorialen Unterschiede zu verringern.
Das Funkjournal endet mit dem zweiten Hintergrundbericht. Die rumänische Wirtschaft dürfte im laufenden Jahr deutlich schwächer wachsen als bisher erwartet. Darauf weist die Nationale Kommission für Strategie und Prognose in ihrer aktuellen Einschätzung hin. Die Gründe liegen sowohl in den internationalen Entwicklungen als auch in den innenpolitischen Maßnahmen zur Stabilisierung der Staatsfinanzen. Einzelheiten dazu im Beitrag von Mihai Pelin. Ich bin Alex Terescu. Die Nationale Kommission für Strategie und Prognose rechnet für das Jahr 2026 mit einer weiteren Abschwächung des Wirtschaftswachstums in Rumänien. In ihrer jüngsten Prognose senkte sie die Wachstumserwartung um 0,9 Prozentpunkte, von zuvor 1% auf nur noch 0,1%. Dennoch soll das Bruttoinlandsprodukt nominal weiter steigen. Für 2026 wird ein BIP von rund 2.056 Milliarden Lei veranschlagt. Das entspricht etwa 395 Milliarden Euro. Zum Vergleich, für das Jahr 2025 wurde ein Wert von rund 368 Milliarden Euro ausgewiesen. Wie aus der Projektion der wichtigsten makroökonomischen Indikatoren für den Zeitraum 2026 bis 2029 hervorgeht, wurden die mittelfristigen Aussichten in einem schwierigen geopolitischen Umfeld erarbeitet. Besondere Unsicherheit geht demnach von der Zuspitzung des Konflikts im Nahen Osten aus, die auf den Weltmärkten einen erheblichen Energieschock ausgelöst hat. Die steigenden Kraftstoffpreise hätten zusätzliche inflationäre Effekte verursacht. Diese treffen auf die bereits laufenden Bemühungen Rumäniens, makroökonomische Ungleichgewichte durch Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung abzubauen. Die Kombination dieser Faktoren habe die wirtschaftlichen Aussichten für das laufende Jahr deutlich verschlechtert, so die Einschätzung der Kommission. Auch für den Dienstleistungssektor wird eine ungünstige Entwicklung erwartet. Die Auswirkungen der fiskalischen Konsolidierungsmaßnahmen seien insbesondere in jenen Bereichen spürbar, die sich vor allem an private Haushalte richten. Anders stellt sich die Lage im Bausektor dar. Dieser bleibt nach Einschätzung der Experten der dynamischste Wirtschaftsbereich des Landes. Getragen wird das Wachstum vor allem vom Ingenieur- und Infrastrukturbau, der von der verstärkten Nutzung europäischer Fördermittel profitiert. Hinzu kommt eine Erholung im Wohnungsbau, die bereits in den ersten Monaten dieses Jahres sichtbar geworden ist. Auch auf der Nachfrageseite rechnen die Experten mit einer Abschwächung. Der private Konsum soll 2026 stärker zurückgehen als bislang angenommen. Für die Jahre 2027 bis 2029 hält die Kommission jedoch an ihren bisherigen Erwartungen fest. Im Durchschnitt wird für diesen Zeitraum ein jährliches Wirtschaftswachstum von 2,2% prognostiziert. Hauptmotor soll weiterhin die Investitionstätigkeit bleiben. Der private Konsum dürfte sich nach dem Rückgang im Jahr 2026 wieder erholen und mittelfristig sogar etwas schneller wachsen als die Gesamtwirtschaft. Dies wird vor allem damit begründet, dass die Auswirkungen der Haushaltskonsolidierung schrittweise nachlassen werden. Nach Einschätzung der Kommission wird der Außenhandel allerdings weiterhin einen leicht negativen Beitrag zum Wirtschaftswachstum leisten. Die Importe von Waren und Dienstleistungen dürften im Zuge einer wieder anziehenden Binnennachfrage stärker wachsen als die Exporte. Auch internationale Finanzinstitutionen beurteilen die wirtschaftlichen Perspektiven Rumäniens derzeit eher zurückhaltend. Die Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung, die BERD, erwartet für 2026 sogar eine Rezession. In ihrem jüngsten Bericht korrigierte sie ihre Prognose für die Entwicklung des Bruttoinlandsprodukts nach unten und rechnet nun mit einem Rückgang um 0,2%. Noch im Februar war die Bank von einem Wachstum von 1,2% ausgegangen. Auch die Europäische Kommission hat ihre Prognose deutlich reduziert, von 1,1% auf lediglich 0,1%. Ähnliche Korrekturen nahmen die Weltbank und der Internationale Währungsfonds vor. Der IWF senkte seine Wachstumserwartung von 1,4 auf 0,7%. Die Weltbank reduzierte ihre Prognose von 1,3 auf nur noch 0,5%. Damit herrscht sowohl auf nationaler als auch auf internationaler Ebene Einigkeit darüber, dass die rumänische Wirtschaft in diesem Jahr vor erheblichen Herausforderungen steht und deutlich langsamer wachsen wird als noch vor wenigen Monaten erwartet.
Sie hören Radio Rumänien International. Die Enzyklopädie von RRI. Wissenswertes über Rumänien.
Die dakischen Armbänder des Nationalen Geschichtsmuseums von Rumänien, kurz NIR, zählen zu den spektakulärsten Objekten des gesamten rumänischen Kulturerbes. Massive Spiralen, geschmiedet aus einem einzigen Goldbarren, verziert mit Palmetten und stilisierten Tierköpfen. Eine originelle Schöpfung der Daker, inspiriert von antiken Vorbildern. Mehr zu diesem Thema in einem Beitrag verfasst von Jon Puikan. Am Mikrofon begrüßt Sie Adina Olar. Alle diese Artefakte stammen von ein und demselben Ort, Sarmi Segetusa Regia, im Orestiergebirge. Genauer gesagt, aus der Nähe des heiligen Bezirks auf dem Grödischter Hügel, dem Herzen des dakischen Reiches unter König Decebal. Über diese Armbänder spricht Christina Dataru, Leiterin der Abteilung Numismatik und historischer Schatz im Geschichtsmuseum Rumäniens.
Statul român până în prezent a reușit să recupereze numai 14 astfel de brățări.
Dem rumänischen Staat ist es bis heute gelungen, erst 14 solcher Armbänder zurückzugewinnen. Die ersten 13 wurden zwischen 2007 und 2013 zurückgebracht. Und ein echter Erfolg war die Rückführung des 14. Armbands im Jahr 2025. Die wohl spektakulärsten, und ich würde ganz subjektiv sagen, einige der wichtigsten Objekte, die wir heute in der Ausstellung Historischer Schatz zeigen, sind eben diese königlichen Goldarmbänder der Daker. Sie sind nach wie vor eine Überraschung, sowohl für die Fachwelt als auch für das rumänische Publikum. Denn bis Anfang der 2000er Jahre wusste man absolut nichts von ihrer Existenz. Und das trotz aller archäologischen Ausgrabungen, die während der kommunistischen Zeit in den dakischen Siedlungen durchgeführt wurden. Eine Epoche, die ja ein besonderes Interesse an der Kultur und Zivilisation der Daker hatte. Zwar kannte man bereits seit dem 19. Jahrhundert dakische Armbänder, Falten und Spiralen aus Silber, die in Transsilvanien, Oltenien und Montenien gefunden worden waren. Aber die Überraschung über die Entdeckung dieser Goldstücke war so unglaublich groß, dass viele anfangs glaubten, sie seien gar nicht echt. Über den Mythos des sogenannten dakischen Goldes sagte uns Christiana Tataru Folgendes. Es ist wichtig, die Geschichte dieser Armbänder mit dem Mythos des dakischen Goldes zu verknüpfen. Die römische Armee unter Trajan soll aus dem dakischen Gebiet angeblich 1350 Tonnen Gold und 3310 Tonnen Silber erbeutet haben. Diese Angaben wurden im Laufe der Zeit zusammengetragen. Spätere Berechnungen fielen dann deutlich geringer aus, nämlich 135 Tonnen Gold und 331 Tonnen Silber. Aber ungeachtet dieser Zahlen hat die Vorstellung vom dakischen Gold schon immer die Fantasie beflügelt. Und es wurde viel darüber spekuliert. Vor allem, wenn man bedenkt, dass bei den archäologischen Ausgrabungen der letzten zwei Jahrhunderte nur sehr wenige Goldobjekte geborgen wurden. Die Polizei geht davon aus, dass mindestens 24 solcher Armbänder gefunden wurden, verteilt auf angeblich 5 Hortfunde. Die Artefakte wurden von Raubgräbern mit Metalldetektoren aufgespürt. Zu dieser Entdeckung liefert Christiana Tataru weitere Details. Ich habe das Gefühl und glaube fest daran, dass die Geschichte der königlichen Goldarmbänder viel bekannter werden sollte, denn sie ist äußerst turbulent. Sie wurden zwischen 1999 und 2001 bei illegalen Sondengängen entdeckt. Und ich finde es sehr spannend hervorzuheben, was wir aus den Anklageschriften der Justizbehörden und den Aussagen der Diebe wissen, die diese Stücke gefunden und illegal außer Landes geschafft haben. Nämlich, dass mehr als 24 solcher Armbänder in mindestens 5 Depots entdeckt wurden, die ganz in der Nähe des heiligen Bezirks der Festung Samisdatusa Regia versteckt waren. Das lässt uns schlussfolgern, dass es sich bei diesen Armbändern eher um rituelle Opfergaben handelt, als um Schätze, die man versteckt hat, um sie später wiederzuholen. Diese Armbänder weisen keinerlei Tragespuren auf. Höchstwahrscheinlich wurden sie hergestellt und sofort rituell niedergelegt. Erstaunlich ist auch die Tatsache, dass diese massiven und sehr schweren Goldarmbänder ausschließlich in der Umgebung von Samisdatusa Regia gefunden wurden. Es ist also gut möglich, dass sie nur für die königliche Familie bestimmt waren oder für Priester, die religiöse Zeremonien durchführten. Die Armbänder sind in der Tat beeindruckende Objekte. Ihr Gewicht schwankt zwischen 600 Gramm und fast 3 Kilogramm. Über ihren künstlerischen Wert und ihre Herstellungsweise spricht noch einmal Cristiana Tătaru vom Nationalen Geschichtsmuseum Rumäniens.
Nu trebuie să ignorăm decorul pe care îl prezintă aceste brățări.
Wir dürfen auf keinen Fall das Dekor dieser Armbänder übersehen. Auf den ersten Blick scheinen es einfache, mehrfache Spiralen zu sein. Aber die Endstücke sind mit Drachenköpfen verziert. Man könnte sie in zwei Kategorien einteilen. Die einen Drachen haben einen mit Schuppen verzierten Körper, die anderen sind mit wellenförmigen Linien versehen, die ein Fell andeuten. Die dakischen Armbänder verraten uns sehr viel über die Handwerkstechniken jener Gemeinschaft, die im Orostiergebirge lebte. Interessant ist hierbei ein Vergleich mit dem hellenistischen, griechischen Schmuck, den die Daker ebenfalls nutzten. Solcher Schmuck wurde in relativ großer Zahl in dakischen Siedlungen gefunden, ein Resultat der Kontakte zu den griechischen Städten an der Schwarzmeerküste. Diese griechischen Stücke bestehen jedoch meist aus dünnem Goldblech, das mit den für die damalige Zeit typischen Motiven getrieben wurde. Die Machart unserer Armbänder hingegen lässt darauf schließen, dass die dakischen Handwerker Schmiedetechniken anwandten. Die dakischen Armbänder sind innen nicht hohl. Sie bestehen aus massivem Gold und wurden durch eine beeindruckende Bearbeitungstechnik geformt. Die Technik ist absolut erstaunlich. Aus quaderförmigen Bahren gelang es ihnen, diese Armbänder zu fertigen, die, wenn man sie abrollt und misst, Längen zwischen 1,70 und 2,88 Metern erreichen. Und die dicken Unterschiede zwischen dem Spiralbereich und den Enden sind minimal. Am Ende, nachdem sie diesen fast 2 Meter langen Strang geformt hatten, verzierten sie die sogenannten Protomen, also die Endstücke. Sie gaben ihnen die Form von Drachenköpfen, verziert mit Palmetten, sowie perfekt ausgeführten kleinen Punkten und Linien. Und erst ganz zum Schluss gaben sie dem Ganzen mit Hilfe eines Zylinders die eigentliche Spiralform des Armbands. Jenseits des goldenen Glanzes sind die dakischen Armbänder auch eine Lektion über die Verletzlichkeit unseres Kulturerbes. Heute macht das Nationale Geschichtsmuseum von Rumänien sie dem Publikum nicht nur in seinen Vitrinen wieder zugänglich, sondern präsentiert sie auch als digitale 3D-Modelle online.
Kreuz und quer durch Rumänien. Reisetipps für Touristen.
Seit dem vergangenen Jahr gehört das berühmte Casino von Constanța wieder zu den Sehenswürdigkeiten der größten rumänischen Stadt am Schwarzen Meer. Nach einer aufwendigen Restaurierung erstrahlt der Jugendstilbau erneut an der Uferpromenade. Wer durch die Altstadt auf der Halbinsel zwischen dem Yachthafen Tomis und dem Handelshafen spaziert, entdeckt dabei nicht nur eines der Wahrzeichen der Stadt, sondern auch viele Spuren ihrer bewegten Geschichte. Stefan Baciu hat die Uferpromenade in Constanța besucht und zwei ihrer Wahrzeichen unter die Lupe genommen. Im Studio begrüßt sie Sorin Georgescu mit der deutschen Adaption seines Beitrags. Constanța ist weit mehr als ein Badeort am Schwarzen Meer. Besonders die Halbinsel zwischen dem Yachthafen Tomis und dem großen Seehafen lädt zu einem Spaziergang durch mehr als zwei Jahrtausende Geschichte ein. Hier finden sich Spuren zahlreicher Kulturen, die die Stadt geprägt haben. Gegründet wurde sie von griechischen Siedlern aus Miletos, die die antike Stadt errichteten und Tomis nannten. Im 4. Jahrhundert ließ Kaiser Konstantin der Große die Siedlung erweitern. Damals erhielt sie den Namen Constantiana. Zwischen historischen Wohnhäusern, kleinen Geschäften und Straßencafés liegen heute Museen, Kirchen, eine Moschee und andere Zeugnisse der Vergangenheit dicht beieinander. Das bekannteste Bauwerk der Stadt ist das Casino von Constanța. Der prachtvolle Jugendstilbau entstand zwischen 1904 und 1910 auf Initiative von König Karl I. Bereits zuvor hatten an derselben Stelle zwei ähnliche Gebäude gestanden. Nach jahrelanger Restaurierung ist das Casino heute wieder für Besucher geöffnet. Auf drei Ebenen können Gäste die wechselvolle Geschichte des Hauses erkunden. Zu sehen sind originale Baupläne, historische Dokumente und Ausstellungen, die die Geschichte des Schwarzen Meeres und seiner Unterwasserwelt mit modernen multimedialen Mitteln erlebbar machen. Der einstige Ballsaal dient heute als moderner Veranstaltungsraum für Konzerte und Aufführungen. Von dort gelangt man in einen kleinen Saal mit Meerblick, den sogenannten Spiegelsaal. Dass das Casino überhaupt gebaut werden konnte, hing eng mit einem weiteren markanten Gebäude an der Promenade zusammen. Der Historiker Cristian Cialera kennt die Einzelheiten.
În 1911 la Constanța își face apariția un domn venit de la Monte Carlo care se numea Edgar de Marseille. El îi spunea baron, avea experiența cazinourilor de pe coasta de Azur.
1911 tauchte in Constanța ein Herr aus Monte Carlo auf, Edgar de Marseille. Er bezeichnete sich selbst als Baron und kannte sich bestens mit den Spielbanken der Côte d'Azur, mit Glücksspiel und Roulette aus. Er wollte Betreiber des neu eröffneten Casinos werden und erhielt nach einer Ausschreibung tatsächlich den Zuschlag. 1912 beantragte er bei der Stadtverwaltung die Genehmigung für Glücksspiele im Casino. Die Erlaubnis wurde erteilt, allerdings unter einer Bedingung. In unmittelbarer Nähe musste er ein Hotel errichten, das den Gästen offen stehen sollte, die hier ihr Glück versuchten. So entstand das Hotel Palace. Das Hotel soll nun ebenfalls restauriert werden. Es war einst ein Luxushaus mit Gästen aus dem In- und Ausland. Hier übernachteten Staatsoberhäupter und Mitglieder ausländischer Regierungen. Auch der Historiker Nicolae Iorga gehörte zu den Stammgästen. Und eine kleine Anekdote am Rande. Auch die berühmte Mița Biciclista aus Bukarest, Feministin, Kurtisane und leidenschaftliche Spielerin, stieg hier regelmäßig ab. Ohne das Hotel Palace hätte das Casino damals gar nicht betrieben werden können.
Așadar, casinoul nu ar fi funcționat dacă acest Hotel Palace nu ar fi fost construit.
Das sogenannte Hotel der Glücksspieler erfüllte seinen ursprünglichen Zweck allerdings nur kurze Zeit. Bereits 1916, zwei Jahre nach seiner Eröffnung, wurde das Gebäude während des Ersten Weltkriegs von der deutschen Armee beschlagnahmt und in ein Lazarett umgewandelt. Nach einigen ruhigeren Jahren folgten die Weltwirtschaftskrise und der Zweite Weltkrieg. Erneut wurde das Haus militärisch genutzt, zunächst von deutschen Truppen, später von der Roten Armee. Als die sowjetischen Streitkräfte 1958 Rumänien verließen, waren vom einstigen Luxushotel nur noch die Mauern übrig. Möbel und Kunstgegenstände waren als sogenannte Kriegsreparationen abtransportiert worden. Danach wurde das Palast noch einige Jahrzehnte als Hotel genutzt, sowohl in der kommunistischen Zeit als auch in den ersten Jahren nach 1990. Heute steht das Gebäude leer und wartet auf seine Sanierung. Das Casino von Constanța dagegen hat eine neue Bestimmung gefunden. Es ist heute ein kulturelles Zentrum und ein lohnendes Ziel für Besucher, die mehr über die Geschichte der Stadt erfahren möchten. Die Ausstellungen erzählen nicht nur die Geschichte des Gebäudes selbst, sondern auch die der Menschen, die in den vergangenen mehr als 110 Jahren hier ein- und ausgingen, direkt am Ufer des Schwarzen Meeres.
Sie hören Radio Rumänien International.
Zeit für klassische Musik bei Radio Rumänien International. Aus dem Schaffen des rumänisch-ukrainischen Komponisten Radu Pahlavi, das für die Geschichte der einheimischen und nicht nur der einheimischen Klangkunst repräsentativ ist, haben wir zu Beginn die erste Sequenz aus einem 1949 komponierten Werk ausgewählt. Die Suite für Klavier in der Interpretation einer Generationskollegin des Autors, der Künstlerin und begnadeten Professorin Susanna Söreni. Thank you. Nach dieser Partitur mit deutlich folkloristischer Inspiration, interpretiert von der Pianistin Susanna Söreni, laden wir Sie ein, einen Ausschnitt aus dem Violinkonzert E-Moll von Radopaladi zu hören, den ersten Satz Largo Allegro in der Interpretation der Geigerin Nina Carmon, begleitet von der Württembergischen Philharmonie Reutlingen unter der Leitung von Eugen Zigan am Dirigentenpult, eine Aufnahme aus dem Jahr 2021 für ein bemerkenswertes Musikalbum.
Thank you.
Und zum Schluss hören wir ein kammermusikalisches Werk aus dem Schaffen der Komponistin Felicia Donciano, das Larghetto für Violine und Klavier, interpretiert von zwei geschätzten Künstlern und Initiatoren origineller künstlerischer Projekte, der Geigerin Diana Gipa und dem Pianisten Stefan Doniga.
Thank you.
International. Rumänische Kulturidentität und Kulturinterferenzen.
Hunderte Landsleute von nah und fern beteiligten sich neulich bei den Heimattagen der Banater Schwaben in Ulm. Das Festprogramm am Pfingstsonntag in der Donauhalle umfasste auch einige Buchpräsentationen. Vorgestellt wurden der Roman »Das schönste aller Leben« von Betty Borras, »Temeschwache Geschichten und Legenden« von Katharina Kilzer und Anita Maurer sowie Banater Lieblingsrezepte von Hildegard Zappel und Karin Bonenschuh. Dazu hören Sie den zweiten Teil des Beitrags von Adiar Delean von Radio Rumänien Temeschwar in unserer Rubrik Kulturidentität und Kulturinterferenzen.
Und weil alle guten Dinge drei sind, wurde innerhalb des Begleitprogramms der Heimattage der Banater Schwaben in Ulm auch das Kochbuch Banater Lieblingsrezepte vorgestellt. Als Autorin zeichnet Hildegard Zappel verantwortlich. Das Layout und die Fotos stammen von Karin Bohnenschuh von der Banater Post. Mit den beiden Damen konnte ich mich darüber während des Nachmittags unterhalten.
Bei dem Kochbuch geht es natürlich in erster Linie um traditionelle Banater Rezepte und es geht um Heimatgefühle und es geht um Weitergabe an die nächsten Generationen und es geht um Freude beim Kochen.
Wie sind Sie überhaupt zur Idee gekommen, so ein Buch zu verfassen?
Der Grund war der, dass ich aus der Generation meiner Kinder und auch meiner Enkelkinder ein Interesse für unsere Gerichte gesehen habe. Die Gerichte haben sie durch die Großmutter kennengelernt und lieben gelernt. Und die Anrufe kamen, wie kocht man das? Und dann habe ich so gedacht, ja, das betrifft ja sicherlich nicht nur meine Familie. Das ist sicherlich Thema in vielen Familien. Jetzt gibt es ja schon zweite und dritte Generationen hier, die keine Erlebnisgeneration mehr sind, die nicht in Rumänien gekocht und gegessen haben. Und für die wollte ich dieses Buch machen. Und vorher die Rezeptesammlung, das war ja eine Rezeptesammlung in der Zeitung über 7 Jahre. Und die ist auf guten Anklang gestoßen, aber in der Zeitung und Ausschneiden, das ist nicht mehr so zeitgemäß. Außerdem lesen junge Leute keine Printmedien mehr, sondern die lesen online. Die Banater Post ist online, aber ja, es ist trotzdem für die jungen Leute besser. Sie kriegen mal von Eltern, Großeltern so ein schönes Buch zum Geburtstag oder unter den Weihnachtsbaum gelegt. Und wir haben uns sehr große Mühe gegeben, Frau Bodenschuh und ich, das sehr schön zu bebildern, es sehr übersichtlich zu gestalten, zeitgemäß, wie auch andere Bücher heute gemacht werden, nicht überladen, aber doch sehr prägnant und das Echo bisher ist gut.
Karin Bohnenschuh, Sie haben an diesem Buch gearbeitet, das Layout und die Fotosbearbeitung, die Textbearbeitung. Wie war die Arbeit?
Die Arbeit war eine große Freude, weil wir hatten diese Serie über längere Jahre auch in der Banater Post. Herr Tonser hat die schön layoutet und ich habe dann immer die Bilder dazu gemacht und geguckt, dass wir die halt schön haben. Das Schöne an dem Buch ist, dass wir die Bilder groß machen können, was wir in der Zeitung nicht können. Und dadurch war das mir natürlich eine Freude, auch eine weitere Bildauswahl zu finden, um die Rezepte dann zu ergänzen. Manche passen ja schön auf eine Seite mit einem Bild, andere sind ein bisschen kurz, dann kann man noch ein Bild dazu tun und andere wieder sind ein bisschen länger, da braucht man 2 Seiten, da braucht man auch mehr Bilder, damit das wirklich gut rüberkommt. Und das war wirklich schön, dass wir zusammen dann die Bilder auch aussuchen konnten und die schöne Auswahl treffen konnten, die jetzt sich im Buch wiederfindet.
Gibt es auch Geschichten neben diesen Rezepten? Haben diese Rezepte auch ihre eigene Geschichten?
Ja, ich habe versucht, die Geschichte des Rezeptes an sich da auch einzuflechten. Und natürlich haben die Rezepte auch noch eine Geschichte in den jeweiligen Familien. Wann, wer was gekocht hat und wie gut es geklappt hat, was schiefgegangen ist und was nicht. Wie man einen Strudelteig macht, ob der reißt oder nicht, das ist ja alles nicht so einfach. Aber ich habe mich auch bemüht, den historischen Hintergrund der Gerichte auszuleuchten. Es sind ja Gerichte aus unseren ganzen mit uns zusammenlebenden Völkern, den Rumänen, den Serben, den Ungarn, den Österreichern. Und da gibt es immer eine Geschichte dazu, die Geschichte der Dobosch-Torte oder die Geschichte des Klausenburger Sauerkrauts. Und die Samale haben auch eine große Geschichte. Also die sind da auch zu lesen.
Können Sie uns ein Beispiel geben von so einer Geschichte?
Die Chorba-Geschichte, die ich selbst erlebt habe. Also ich bin ja Kinderärztin und habe in einem Krankenhaus gearbeitet. Und wir hatten Anfang der 90er Jahre, in der Zeit, als die Roma in Westeuropa waren, sehr viele kranke Kinder im Krankenhaus. Und die Menschen im Krankenhaus, das Pflegepersonal, hatten alle großes Mitleid mit diesen Menschen. Die waren in Turnhallen untergebracht und hatten eine lange Reise hinter sich. Und dann wurde festgestellt, die Kinder, so bedauernswert sie sind, sie essen das deutsche Essen nicht. Und warum essen sie es nicht? Die Eltern haben Töpfe mit ganz dünner Suppe gebracht, so haben unsere Pflegepersonal das empfunden. Und das hat ihnen besser geschmeckt, was auf große Verwunderung gestoßen ist. Hatte aber keine Ahnung, wie gut eine Chorba ist von denen, nicht? Also ja, ich wusste es, aber die anderen nicht. Ja, das war eine der Geschichten.
Haben Sie ein Lieblingsrezept?
Ich habe mehrere Lieblingsrezepte. Ich koche die aber nicht immer so, wie der Klassiker sind. Ich habe Lebensmittelunverträglichkeiten, muss sie abwandeln. Aber das Schöne daran ist, man kann das abwandeln. Man lässt die Sahne weg oder man macht da was anderes rein. Also ich hatte lange nach dem Rezept von der französischen Krummbeere gesucht. Das wollte ich immer wieder mal kochen. Ich kann Kartoffeln zwar nicht essen und die Sahne nicht drauf tun, aber ich habe das Rezept mit Süßkartoffeln und Kokosjoghurt abgewandelt und das schmeckt. Ich brauchte aber die Mengen.
Welches ist Ihr Lieblingsrezept?
Mein Lieblingsrezept ist natürlich das, was meine Familie auch am häufigsten nachfragt, die Pflaumenknödel oder Aprikosenknödel.
Dankeschön.
Ich danke Ihnen.
Das deutschsprachige Programm von Radio Rumänien International für Mittel- und Westeuropa ist damit beendet. Wir bringen täglich 3 Sendungen in deutscher Sprache. Eine knappe halbe Stunde morgens um 7 Uhr, eine erste Stundensendung des Tages am Nachmittag ab 15 Uhr und schließlich einen zweiten Stundenblock abends um 19 Uhr. Alle Angaben in Weltzeit. Da es aufgrund von Störungen der Sendeanlagen immer wieder zu Umstellungen unserer Kurzwellenfrequenzen kommt, bitten wir Sie, den neuesten Stand auf unserer Homepage abzufragen. Dort finden Sie auch alle Einzelheiten über den Satellitenempfang unserer Programme sowie Links zu digitalen Streaming-Formaten. Wir sind ebenfalls auf üblichen Plattformen als Podcast abrufbar, so beim Anbieter SoundCloud. Wir danken für Ihre Aufmerksamkeit und sagen nun auf Wiederhören.